Hier ist 8 Milliarden, der Auslandspodcast des Spiegel. Und ich bin Olaf Häuser.
Hier ein Hinweis des Werbepartners Kia. Elektromobilität liegt im Trend, doch passt sie zu mir? Ist sie alltagstauglich? Was ist mit dem Laden, der Reichweite, den Ladepunkten? Und kann ich mir das überhaupt leisten? Kia liefert die Antworten, macht Laden so einfach wie tanken, zeigt Fördermöglichkeiten auf für Plug-in-Hybride, E-Autos und Wallboxen und bietet zukunftsweisende Fahrzeuge mit hohen Reichweiten. Alle mit der 7 Jahre Kia-Herstellergarantie. Interessiert? Erfahren Sie jetzt mehr auf kia.com.
Das Schöne an 8 Milliarden ist, dass wir jede Woche in einen anderen Winkel des Planeten blicken. Und nachdem wir vergangene Woche in Israel waren, dem Land, das als erster Staat der Erde ausprobiert, wie ein Leben nach der Pandemie aussehen könnte, reisen wir heute in den momentan gefährlichsten Corona-Hotspot der Welt. Nach Brasilien. Mit tatkräftiger Hilfe durch die Politik des Staatspräsidenten Jair Bolsonaro ist das größte Land Südamerikas zur größten Gefahr für die Weltgesundheit geworden. Denn im Amazonasgebiet um die Stadt Manaus entstand eine neue Mutation des Virus mit der Bezeichnung P1, die ersten Forschungsergebnissen zufolge mehr als doppelt so ansteckend sein könnte wie der Ursprungstyp des Erregers. Falls Sie sich über die unpassend fröhliche Hintergrundmusik wundern, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das ist Bolsonaros Wahlkampfhymne mit dem schönen Refrain »Verändere Brasilien entscheidend, Bolsonaro, mit Liebe und Courage«. Wie sehr Jair Bolsonaro sein Land tatsächlich verändert hat, darüber spreche ich mit Jens Glüsing und Marian Blasberg, den Lateinamerika-Korrespondenten des Spiegel. Beide berichten seit vielen Jahren aus Brasilien und wir haben uns auf ein Konferenzgespräch geeinigt, was zur Folge hatte, dass ich weniger zu Wort kam als gewohnt. Macht aber nichts, denn ich finde, die beiden ergänzen sich ganz hervorragend in ihren Aussagen. Die brasilianische Virusmutante P1 wurde inzwischen in mehr als 40 Ländern nachgewiesen und auch in so weit von Brasilien entfernten Regionen wie British Columbia gibt es massive Ausbrüche. Im Land selbst steigen die Infektionszahlen in tödliche Höhen. Allein am vergangenen Dienstag starben dort mehr als 4000 Menschen im Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung. Insgesamt haben sich mehr als 13 Millionen Menschen in Brasilien mit dem Coronavirus infiziert. Deswegen möchte ich als erstes von euch wissen, Jens und Marian, wie ihr die Situation momentan in Brasilien empfindet.
Die Leute haben Angst. Nur das heißt nicht, dass man jetzt keine Leute mehr auf der Straße sieht oder dass man das draußen auf der Straße so spürt. Nicht? Die Leute müssen arbeiten. Auch abends sieht man immer noch viele Leute, die sich treffen. Es ist natürlich unterschiedlich von Region zu Region und Brasilien ist ein Riesenland. Ich kann jetzt nur hier über Rio sprechen. Aber ganz klar, die Beklemmung hat zugenommen, die Angst hat zugenommen. Aber an der Reaktion jetzt auf der Straße sieht man das noch nicht so sehr.
Ich glaube, dass unser Eindruck halt ein Eindruck der Südzone in Rio ist, ne? Was halt die Mittelschichtsviertel sind. Wenn man ein bisschen rausfährt in die Vororte oder ne, in nahegelegene Städte, dann hat man den Eindruck, dass es im Grunde gar keine Pandemie gibt, auch jetzt im Moment. Also die Leute tragen keine Maske, die sitzen in Restaurants und auf der Straße zusammen. Also mein Eindruck ist, das, was wir hier als Beklemmung empfinden, hat mit den Leuten zu tun, die sich informieren, die Fernsehen gucken. Aber wenn man rausfährt, dann hat man den Eindruck, die Pandemie ist vorbei.
Ja, es gab hier einen großen Streit um die Gottesdienste, vor allem in den evangelikalen Kirchen. Die sollten eigentlich unterbunden werden. Dann hat das oberste Gericht sie doch freigegeben. Das hat sofort Riesengottesdienste gegeben in Sao Paulo und anderswo, wo 2000, 3000, 4000 Leute gekommen sind und zusammengesessen haben. Also eigentlich Superspreader-Events. Das ist ein echtes Problem. Und gerade die Kirchen, die tragen nicht ein bisschen dazu bei, dass dieses ganze Problem vernünftig angegangen wird. Nicht? Viele von diesen evangelikalen Pastoren sind auf Seiten von Bolsonaro, unterstützen ihn und erzählen allen möglichen Unsinn von der Kanzel. Das geht hier natürlich um Geld, weil die evangelikalen Kirchen hängen von dem Einkommen ab, von dem Zehnten, den die Leute dort abdrücken. Und wenn jemand in die Kirche krank gehen kann, dann bekommen sie auch kein Geld, nicht?
Die neue Virusvariante P1 entstand ja in Manaus, mitten im Amazonasgebiet. Und diese Stadt, diese Region, wurde nach der furchtbaren ersten Welle dort in einer wissenschaftlichen Studie als beinahe infektionssicher bezeichnet, weil inzwischen so viele Menschen an Covid-19 erkrankt seien, dass eine Herdenimmunität erreicht wurde. Und jetzt kriegen wir Meldungen, dass immer noch Menschen dort erkranken, und zwar nicht wenige. Könnt ihr die Lage in Manaus erklären?
Ich habe in den letzten Wochen mit mehreren Leuten in Manaus gesprochen. Und was in Manaus passiert ist, ist, die Forscher, mit denen ich gesprochen habe, die gehen im Grunde alle davon aus, dass diese Studie, auf die du dich bezogen hast, vom Imperial College in London, im Grunde eine kontraproduktive Wirkung hatte, weil sie die Leute durch das Voraussagen von Herdenimmunität in so einer gewissen Sicherheit gewogen hat. Das heißt, die Leute sind rausgegangen, haben sich verhalten wie ganz normal, weil sie dachten, dass 70-80% der Bevölkerung durch die erste harte Welle in Manaus im Grunde schon Immunschutz haben. Dann sind sie rausgegangen, im September sind die Schulen geöffnet worden und etwa 3-4 Wochen danach begann die zweite Welle in Manaus. Und etwa im Oktober, November glauben die Forscher, als das Virus langsam wieder anfing zu zirkulieren, dass es irgendwann diese Mutation durchgemacht haben muss. Ne? Dort ist dann in der Zeit die P1-Variante entstanden, die wesentlich gefährlicher ist als der Urtyp.
Wie stark hat sich denn P1 im restlichen Land verbreitet?
Das große Problem ist jetzt Sao Paulo, nicht? Also der Südosten, die am stärksten besiedelten Gebiete, Minas Gerais ist ein großer Bundesstaat mit der Hauptstadt Belo Horizonte. Das ist der Fokus des Virus und da ist es auch, ich glaube, zu 70-80% die P1-Variante, die da um sich schlägt. Wobei, es gibt heute eine gute Nachricht auch. Es scheint so, dass CoronaVac, das ist der chinesische Impfstoff, der hier vorwiegend verimpft wird, gegen die Manaus-Variante wirkt. Wollen wir hoffen, dass es wirklich so ist, weil man liest auch laufend gegensätzliche und widersprüchliche Informationen dazu.
Jetzt haben wir in Städten wie Rio innerhalb weniger Wochen auch eine Dominanz von knapp 90% der P1-Variante. Es scheint tatsächlich, dass die extrem anstrengend ist. Die Wissenschaftler sagen, dass sie eine Viruslast hat, die zwischen 10 und 100 Mal höher ist im Vergleich zu dem Urtyp. Was sie in Manaus auch festgestellt haben, ist, dass zwischen 25-65% der Leute, die in der zweiten Welle an Covid erkrankt sind, schon in der ersten Welle eine Erkrankung durchgemacht haben. Was heißt, dass der Immunschutz, der durch eine erste Erkrankung gewonnen wurde, im Vergleich zu P1 kaum wirksam ist. Also du hast eine hohe Quote von nicht Wiederansteckung, sondern Neuansteckungen.
Das ist ja genau die Furcht, die man hat, ne? Dass man eben nicht dauerhaft geschützt ist, nachdem man Covid-19 einmal gehabt hat.
Das meine ich mit diesen Widersprüchen, nicht? Wie gesagt, dann kommt heute die Nachricht, dass der CoronaVac-Impfstoff wirkt gegen die neue Variante. Das widerspricht dem ja eigentlich. Man weiß doch zu wenig. Auch die Gefährlichkeit dieser Variante ist nicht so ganz klar, ob sie wirklich gefährlicher ist oder ob die hohe Todeszahl eigentlich daherkommt, dass die Krankenhäuser halt zusammengebrochen sind unter der Last und die Leute einfach keine Plätze auf den Intensivstationen mehr bekommen, nicht?
Andererseits hatten wir kürzlich den Fall in Südafrika, ne? Die südafrikanische Regierung hat vor knapp 2 Wochen 1 Million AstraZeneca-Impfdosen an Nachbarländer verkauft, weil sie nicht mehr brauchten, weil sie festgestellt haben, dass die AstraZeneca-Impfung auf die vor allem in Südafrika zirkulierende Variante, die sehr ähnlich ist wie P1, nicht anspringt oder keinen Schutz bietet. Also sie haben in der Studie herausgefunden, dass der Schutz in etwa so groß ist wie beim Placebo. Das heißt quasi null. Unser Problem ist hier, dass wir im Grunde 2 Impfstoffe haben, der von Jens angesprochene CoronaVac und der andere ist der von der in Rio ansässigen Fiocruz produzierte AstraZeneca-Impfstoff. Weil die südafrikanische Variante und die P1-Variante ziemlich ähnlich sind, ist unklar, ob der AstraZeneca-Impfstoff tatsächlich gegen P1 schützt oder nicht. Wenn nicht, könnte das ziemlich verheerend sein für Brasilien.
Da habe ich auch schon eben das Gegenteilige gelesen, dass AstraZeneca gegen P1 hilft. Es ist ein Durcheinander von Stimmen, von Virologen, von Experten und Halbexperten und die Medien sind natürlich auch nicht immer voll informiert. Das ist nicht anders als in Deutschland ja auch, da liest man ja auch jeden Tag Unterschiedliches, nicht?
Dazu kommt noch eins, ne? Es ist das, was man so im privaten Umfeld erlebt. Ne? Ich habe jetzt von diversen Fällen in den letzten 2 Wochen gehört, von Eltern, von Freunden und Bekannten. Die meisten von denen sind Ärzte, viele von denen haben auch schon ihre zweite Dosis genommen. Und ich würde Pi mal Daumen schätzen, die Hälfte hat sich nach der Impfung Covid eingefangen. Das führt auch nicht wirklich dazu, dass das Sicherheitsgefühl in der Bevölkerung größer wird.
Wie viel Verantwortung für diese Situation trägt denn die Staatsführung, trägt Jair Bolsonaro?
Also aus meiner Sicht sehr viel einfach, weil die Leute gucken natürlich schon auf den Präsidenten. Vor allem in Präsidentialsystemen, wie Brasilien es eines hat, da ist der Präsident halt die oberste Autorität. Und wenn der Mann also konstant die Krankheit negiert oder runterspielt oder sich lustig macht über die Opfer, dann schlägt das durch auf die Bevölkerung, nicht? Das ist ganz klar.
Ich glaube, dass Bolsonaro dieses Chaos, was wir hier erleben, absichtlich schürt oder kreiert, weil er glaubt, davon zu profitieren im Hinblick auf die Präsidentschaftswahlen 2022 nächstes Jahr. Ne?
Aber wie soll das funktionieren? Das ist doch ein verrückter Plan, oder?
Ich glaube, in dem Moment, wo er dieses Chaos schürt, in dem gar nicht klar ist, was tatsächlich wahr ist, was ist nicht wahr, was ist wissenschaftlich bewiesen, was ist nicht wissenschaftlich bewiesen, indem er die Pandemie zu einer Glaubensfrage erklärt, indem er zum Beispiel gegen Lockdown-Maßnahmen redet und die Gouverneure, die diese Maßnahmen verhängen, weil sie die Pandemie ernst nehmen und die Fallzahlen versuchen zu reduzieren, indem er ihnen quasi den schwarzen Peter zuschiebt, ne, und sagt, indem ihr diese unpopulären Maßnahmen verhängt, wirkt ihr die Wirtschaft ab. Die Leute müssen raus und arbeiten. In dem Moment, glaube ich, macht er bei vielen Leuten tatsächlich einen Punkt, weil es sie in ihrer Lebenswirklichkeit abholt.
Was meinst du damit, Marian?
Also es sind viele Leute in Brasilien, die tatsächlich vor dieser, in Anführungsstrichen, Frage stehen, was ist schlimmer, sollen wir uns Covid einfangen oder sollen wir Hunger leiden? Ja, das ist die Alternative, vor die Bolsonaro die Leute stellt. Er tut auch nichts, um diese Alternative tatsächlich zu vermindern, indem er zum Beispiel sich dafür einsetzt, dass diese Leute schnell ein Hilfsgeld bekommen, was ihnen zum Beispiel ein Zuhausebleiben ermöglichen würde. Er schürt politische Konflikte, die seinen Gegnern schaden, und ich glaube, dass er versucht, eben genau dadurch zu profitieren. Weiß nicht, was du hier denkst jetzt.
Ja, also gerade diese Geschichte mit dem, die Leute müssen arbeiten gehen, das kommt natürlich an. Das, also meine brasilianische Frau hat mir neulich gesagt, Agonie ist ein Luxus. Das heißt, die armen Leute, die haben weder Zeit noch Geld noch den Willen, sich da groß mit dieser Agonie der Pandemie auseinanderzusetzen. Die müssen arbeiten, das Leben geht weiter, die müssen jeden Tag los. Und ich meine, die soziale Krise ist wirklich dramatisch. Also wenn man hier ins Stadtzentrum von Rio fährt oder in Sao Paulo, habe ich es vor ein paar Wochen mal gesehen, da liegen die Obdachlosen wirklich blockweise auf den Straßen, nicht? Und übernachten da, schlafen in Parks und auf Fußgängerwegen. Das ist schon sehr dramatisch. Und die Vorstellung, dass man in Brasilien einen Lockdown machen könnte, wie das vielleicht in Neuseeland der Fall ist oder so, das ist einfach vollkommen illusorisch, das geht nicht.
Ich denke auch, es ist vor allem ein Problem der sozialen Ungleichheit. Ne? Du hast eine kleine Mittelschicht, die ein Leben wie in Europa führt, die das machen kann, die auch ihre Kinder per Homeschooling unterrichten lassen kann. Aber die große Mehrheit der Brasilianer hat diese Lebenswirklichkeit nicht.
Haben sich diese Verhältnisse durch die Pandemie und durch Bolsonaros Präsidentschaft verändert?
Die Armut hat ganz klar zugenommen, vor allem durch die Pandemie. Ob das jetzt auch Folgen von Bolsonaro sind, weiß ich nicht. Aber was Bolsonaro gemacht hat, er hat noch vor der Pandemie angefangen, den Sozialstaat, das bisschen Sozialstaat, was es hier gibt, zu demontieren. Das heißt, Arbeitsrechte abzubauen, Hilfsprogramme zurückzuschrauben. Dann hat er entdeckt, dass er mit Hilfsprogrammen für die Armen eigentlich auch ein paar Wählerstimmen finden kann. Er hat das wieder ein bisschen raufgesetzt, aber es ist natürlich auch so, die ganze Haushaltsplanung ist vollkommen durcheinander gekommen, ist vollkommen chaotisch und im Grunde weiß keiner, wie das Ganze dann auch finanziert werden soll. Nicht?
Das klingt allerdings schon nach Fehlern der Regierung.
Das Ganze ist nicht ausgegoren. Es gibt ja keine richtige Regierungsplanung hier. Also Brasilien hat eigentlich keine Regierung, das ist das Problem. Das ist eine Anhäufung von Inkompetenz. Das sind Leute, die haben den Kopf voll mit Ideologien, aber haben fachlich von ihren Ressorts eigentlich keine Ahnung. Bolsonaro, glaube ich, er hat keinen wirklichen Plan. Er hat nur eine Idee, er möchte wiedergewählt werden. Beziehungsweise er möchte an der Macht bleiben. Und mit ihm der ganze Clan, das sind ja, seine Söhne stehen da noch dahinter und das sind ja viele Leute. Man verscherbelt das Tafelsilber, was noch da ist, um ein bisschen Geld reinzubekommen. Und ansonsten wurschtelt man sich irgendwie durch, nicht?
Was es natürlich gibt, sind die Interessen der Leute, die ihn unterstützen. Ne? Wir hatten es am Anfang schon mal angesprochen, da gibt es die evangelikalen Kirchen, die Interessen haben. Dann haben wir im Kongress die große sogenannte Bancada do Boi. Das ist das Agrobusiness, das zum Beispiel ein Interesse daran hat, den Amazonas zu öffnen, ne? Bäume zu schlagen, um Viehzucht zu betreiben dort und so weiter. Das gleiche mit Bergbauunternehmen. Dann gibt es eine andere große Gruppe im Kongress, das ist die Bancada da Bala. Das sind die Leute, die ein Interesse ist, vor allem Sicherheitskräfte, ehemalige Sicherheitskräfte, Militärs und so weiter, die ein Interesse haben, Waffengesetze zu lockern und mehr Zugang zu Waffen zu haben und so weiter. Das sind Interessengruppen, die im Bolsonaro jemanden finden, der ihre Interessen unterstützt.
Jetzt habt ihr die Unterstützer angesprochen. Ich frage mich, wo das Korrektiv ist. Also es ist natürlich wahrscheinlich falsch, von einem Land wie Deutschland oder vielleicht von Amerika auszugehen, auch wenn ich mich jetzt schon das vierte oder fünfte Mal an Donald Trump erinnert fühle bei dem, was ihr erzählt. Aber wie reagieren denn die politische Opposition und die anderen Wirtschaftszweige, die vielleicht nicht daran interessiert sind, den Regenwald weiter abzuholzen, auf die Politik Bolsonaros? Gibt es da irgendeinen Gegenwind?
Die politische Opposition ist relativ still. Das hängt natürlich zum einen damit zusammen, dass man zurzeit schwer auf die Straße gehen kann, um zu demonstrieren wegen Corona. Aber es ist auch so, dass natürlich, das ist jetzt zynisch, aber einigen linken Parteien, auch der PT, auch dem Lula, ist natürlich ein Gegner Bolsonaro, der wie ein weitwundes Tier da vor sich hergetrieben wird, lieber als, sagen wir mal, ein etwas gemäßigterer Präsident. Also das Interesse ist nicht so groß, dass er jetzt schon vor den Wahlen abtreten muss, nicht?
Ja, mein Eindruck ist, dass die Opposition extrem still ist, weil sie verhält sich so, als würde sie hoffen, als wenn sich das Problem Bolsonaro selbst erledigen würde. Dass er dieses Land so in den Dreck fährt, dass sie im Grunde gar keinen Wahlkampf führen müssen nächstes Jahr, um die Wahl zu gewinnen. Das ist das eine. Das andere, dass tatsächlich inzwischen eine Kultur der Angst hier entstanden ist. Es gab in den letzten Wochen einige Fälle von sowohl Oppositionspolitikern als auch YouTubern und so weiter, die sich kritisch gegen Bolsonaro geäußert haben. Und es passiert immer das Gleiche, wenn Kritik öffentlich geäußert wird. Es entbrennt ein Shitstorm. Bolsonaro hat in seinem Präsidentenpalast so eine kleine Gruppe, die nennen sich hier das Gabinete do Ódio, das Kabinett des Hasses. Das sind Leute, die aus dem Präsidentenpalast operieren und finanziert durch Regierungsgelder Leute mit Shitstorms im Internet überziehen, Leute canceln und so weiter, durch den Dreck ziehen. Und dann haben sie ein altes Gesetz aus der Diktatur reaktiviert. Und dieses Gesetz sagt, dass man die Präsidentenehre nicht angreifen darf. Ne? Das heißt, es ist eine ganz klare Politik der Einschüchterung, die hier stattfindet. Und so ein Klima der Angst, was ich wahrnehme. Viele Leute trauen sich nicht öffentlich zu sagen, was sie eigentlich denken.
Hat denn Bolsonaro für solche Manöver ausreichend Unterstützung im Kongress?
Er hat ein Bündnis mit dem sogenannten Centrão. Das sind alles so Mitteparteien, die vor allem auf Geld und Posten schielen und die von Bolsonaro sehr gut bedient wurden und ihn jetzt natürlich in der Zange haben, nicht? Denn wenn die abspringen, dann kann es zu einem Impeachment tatsächlich kommen, dann könnte er abgesetzt werden. Aber solange die zu ihm halten, ist es unwahrscheinlich, dass es in irgendeiner Form zu einer Amtsenthebung kommt. Nicht? Aber damit sie weiter zu ihm halten, muss er sie natürlich mit Geschenken bedenken. Da gibt es dann Posten für dieses und jenes, nicht nur jetzt Ministerposten, sondern auch im Mittelbau der großen Staatsunternehmen und so. Da ist viel zu vergeben, nicht? In Brasilien.
Nochmal zurück zum Kabinett des Hasses im Präsidentenpalast, Marian. Ist es eine offizielle Stelle, diese digitale Miliz, oder weiß man das nur, dass es diese Gruppe dort gibt?
Na, das ist keine offizielle Stelle, aber man weiß es, dass die da operieren, weil unter anderem das oberste Gericht gegen die ermittelt. Das oberste Gericht hat Ermittlungen aufgenommen, weil die Richter des obersten Gerichts selbst ins Visier dieser Digitalmiliz geraten sind. Dann gibt es einen Untersuchungsausschuss im Parlament, der auch diverse Sachen über die rausgefunden hat. Also es ist ein offenes Geheimnis, dass es die gibt und dass die im Präsidentenpalast nicht weit von Bolsonaro auf der gleichen Etage ihr Büro haben.
Wie gruselig.
Ja, die Söhne sind direkt involviert, nicht? Vor allem der Carlos Bolsonaro, der sitzt ja bei ihm mit im Palast, der hat da ein Zimmerchen mit im Palast und da gibt es dann, das habe ich in Reportagen gelesen, wir waren ja nicht selbst jetzt da drin, aber Das klingt sehr glaubwürdig und auch gut recherchiert. Da sitzt eine Gruppe von diesen Leuten mit dem Carlos Bolsonaro zusammen und schießt diese Tweets und diese Internet-Messages da ab. Ne?
Und vielleicht, um den Kreis rund zu machen, ne? Also es geht nicht nur um die Vernichtung von Gegnern, sondern von dort, so verstehe ich es zumindest, wird auch zum Beispiel, wenn diese Desinformations- und Fake-News-Kampagnen in Bezug auf die Pandemie gesteuert, ne, zum Beispiel die Verbreitung von Chloroquin als wirksames Mittel und so weiter, es findet von dort alles seinen Weg in die Netzwerke.
Wenn wir mal kurz rekapitulieren, haben wir auf der einen Seite Bolsonaro, der sehr willkürlich agiert, der ein System aufgebaut hat, in dem er soziale Medien kontrolliert, extrem beeinflusst, ein Klima der Angst, habt ihr gerade gesagt, geschaffen hat für seine Gegner. Und dann passieren so Sachen wie in der vergangenen Woche, dass er mit einem Schlag ganz mehrere Minister auswechselt und kurz danach die drei Köpfe der Streitkräfte, Marine, Heer und Luftwaffe geschlossen zurücktreten. Wie würdet ihr das einordnen?
Ich glaube, er hat sich selbst überschätzt, der Bolsonaro. Er war immer schon mit so Putschgedanken gespielt, nicht? Er ist ja im Grunde kein Demokrat von seiner Gesinnung her, sondern er hat immer die Militärdiktatur verherrlicht. Er hat selbst zu öffentlichen Kundgebungen gegen die demokratischen Institutionen aufgerufen, war sogar selbst dabei, hat gegen das oberste Gericht zum Beispiel protestiert, nicht? Und dann hat er sich so in die Ecke gedrängt gefühlt durch die Pandemie und alles, dass er gedacht hat, so, jetzt ist der Moment, versuchen wir es mal. Es gibt ja in der Verfassung eine Klausel, die erlaubt, dem Militär einzugreifen bei sozialem Chaos. Und darauf hatte er wohl gehofft. Er hatte gehofft, dass das Militär, der Generalstab sagen würde, okay, wir haben diese Situation in Brasilien und mit dir zusammen machen wir dann, das nennt sich hier Autogolpe eigentlich, das wäre eine Art von Autogolpe, also ein Eigenputsch, wenn ein gewählter Präsident mit Hilfe des Militärs die demokratischen Institutionen aushebelt, nicht? Nur haben die Militärs nicht mitgespielt.
Und die Kabinettsumbildung?
Der Außenminister, das war ja ein Wahnsinniger. Der hat vollkommen überzogen mit seinen Sprüchen, dass der Virus kommunistisch sei und hat sich eigentlich mit allen verscherzt. Der war auch für die politische Klasse, auch für die Mitteparteien, die Bolsonaro unterstützen, nicht mehr tragbar. Das war das Opfer, das er bringen musste. Und er hat es dann ausgenutzt, um auch gleich beim Militär Leute auszuwechseln, weil der alte Heereschef war sehr anti-Bolsonaro, mit dem ist er nie klargekommen. Und als es hieß, dass die drei zurücktreten wollen, da ist er dem zuvorgekommen und hat die ausgewechselt. Jetzt hat er wohl zwei bei Luftwaffe und Marine, die ihm ideologisch relativ nahe stehen. Der Heereschef ist offenbar wieder jemand, der dem Bolsonaro doch auch ein bisschen skeptisch gegenübersteht. Das war ein Zugeständnis ans Militär. Also,
dann sind die zurückgetretenen Militärs die Guten in dieser Hinsicht?
Einige sagen, das Militär hat die Demokratie gerettet. Das ist natürlich Quatsch. Also es ist nicht so. Sie haben auch ihre eigene Haut gerettet, nicht? Für sie ist es einfacher in dieser Situation mit dem Bolsonaro, der jetzt mehr oder weniger eingehegt ist, klarzukommen, als die politischen Kosten eines offenen Putsches hier in Brasilien, die wären zu hoch gewesen. Wenn hier Panzer auf die Straße rollen, da hätte auch die internationale Gemeinschaft nicht mitgespielt, nicht? Aber diese Ideen spuken bei Bolsonaro natürlich rum, die spuken auch weiterhin rum, und wenn er politisch sich wieder stärken sollte, was ja möglich ist, wenn die Pandemie irgendwann verschwindet und dass dann wieder solche Bewegungen kommen, ne?
Habe ich dich richtig verstanden, dass es tatsächlich eine Art Putschversuch oder die Vorbereitung eines Putschversuches war, eurer Meinung nach?
Man darf sich das nicht so vorstellen, dass das jetzt jahrelang geplant war, aber es hat er immer wieder angekündigt. Das ist nichts Neues. Er hätte das gerne so gehabt, nur haben die Streitkräfte, wobei man muss sagen, die Generäle haben nicht mitgespielt, wie es im Mittelbau des Heeres aussieht und vor allem bei der Militärpolizei. Die Polizei hier, die Landespolizei hier ist ja militarisiert. Und die stehen dem Bolsonaro sehr nahe. Also da gibt es jetzt so viele Befürchtungen, dass es in den einzelnen Bundesstaaten zu Meutereien der Polizei kommen könnte, weil die sehr Bolsonaro-freundlich sind, nicht? Aber dass er so eine Art Putsch im Kopf hatte, so ein Autogolpe, ein Eigenputsch, da habe ich überhaupt keine Zweifel.
Ich glaube, dass Bolsonaro das gemacht hat, was er seit Beginn seiner Präsidentschaft gemacht hat. Er testet Grenzen und er versucht, sie auszuweiten. Und er guckt, wann stößt er auf Widerstände. Und was Ähnliches ist jetzt gerade auch geschehen in der vergangenen Woche. Ob er ist unter Druck geraten, auf der einen Seite durch die Zentrumsparteien im Kongress, ne, die von ihm verlangt haben, setz deinen Außenminister ab. Und sein Gegendruckmittel, im Grunde seit Beginn seiner Präsidentschaft, ist immer der Flirt mit dem Putsch. Das ist was die Leute nicht wollen. Und das ist immer sein Drohmittel. Wenn er unter Druck gerät, winkt er damit. Aber hier ist mein Militär, wie er es immer nennt. Ne? Mein Heer. Und alle Leute kriegen Angst, weil sie denken, bald rollen die Panzer hier auf der Straße. Deswegen, in meinen Augen, das Verhalten oder der Rücktritt der drei Kommandeure, der drei Streitkräfte, ist eher ein Zeichen dafür, dass Bolsonaro jetzt ein bisschen geschwächt daraus geht, weil für ihn dieses Druckmittel gewissermaßen wegfällt.
Ich weiß nicht, ob es wirklich nur ein Druckmittel ist. Ich glaube wirklich, der Mann ist von seiner Überzeugung her, ist er kein Demokrat. Also der möchte gerne irgendwann hier ein autoritär regieren, Autokrat, nicht? Das System steht noch dagegen, es hindert ihn daran. Also Gott sei Dank sind die Institutionen in Brasilien doch noch stark genug, um ihn einzuhegen und um das zu verhindern. Wie lange das so ist, ist eine andere Frage, nicht? Also er besetzt ja auch viele Institutionen mit seinen Leuten, mit seinen Anhängern. Das kann irgendwann auch wirklich einknicken, nicht? Also die Demokratie hier ist noch sehr jung und ist auch längst nicht so gefestigt, wie alle immer gedacht haben. Man soll auch seinen Rückhalt in der Bevölkerung nicht unterschätzen. Natürlich hat er Rückhalt verloren, aber ich sage mal, locker sind immer noch 30%, auf die er bauen kann.
Wie zerbrechlich ist denn die Demokratie in Brasilien und welche Mittel hätte Bolsonaro, sie zu kippen und eine autokratische Herrschaft zu installieren?
Ich glaube, es liegt vor allem an zwei Institutionen. Das eine ist, wie gesagt, das Militär und die große Frage, ob das Militär mitmacht oder nicht. Und die andere Institution ist das oberste Gericht. Das sind vor allem die beiden Institutionen, die ihm, glaube ich, Grenzen setzen und die bei der Frage, wie fragil ist die Demokratie, das Zünglein an der Waage sind oder die darüber entscheiden, ob die Demokratie kippt oder nicht.
Hinzu kommt, dass das Ansehen der Politiker, vor allem der Abgeordneten des Kongresses, auch der obersten Richter in der Bevölkerung, nicht so sehr groß ist, nicht? Das ist halt seit der Demokratisierung 1985 ist das Land weiter auf Privilegien aufgebaut. Also der Idee, der Gleichheitsgedanke hier, der der Demokratie innewohnt, der hat sich in Brasilien nie wirklich durchgesetzt. Und die Privilegien, die vorher schon hatten, die Politiker, die haben sie auch weiterhin, nicht? Und missbrauchen das demokratische System, um ihre Privilegien zu zementieren. Straffreiheit zum Beispiel, parlamentarische Immunität, diese Geschichten. Also ich glaube, Prostituierte sind in Brasilien besser angesehen als Abgeordnete, nicht?
Wie gefährlich ist Bolsonaro für Brasilien und für die Welt?
Ich glaube, dass er sehr gefährlich ist. Er ist gefährlich für Brasilien, weil er die demokratischen Institutionen, den Rechtsstaat schwächt. Er ist gefährlich, weil er Brasilien zu einer Brutstätte für neue Varianten hat werden lassen durch all das, was er in der Pandemie getan hat. Und ich denke, dass die Welt aus Eigeninteresse tatsächlich versuchen sollte, etwas zu tun, um ihm Grenzen aufzuzeigen. Das wäre wichtig.
Was kann man denn da tun? Von Weltseite aus.
Das eine wäre tatsächlich, den diplomatischen Druck zu erhöhen, ähnlich wie sie es in der Amazonas-Thematik auch gemacht haben, dass sie klar sagen, was sie erwarten. Es gibt die Möglichkeit, Verfahren vor internationalen Gerichten, wie zum Beispiel in Den Haag, zu beschleunigen, um zumindest eine Drohkulisse aufzubauen. Und gleichzeitig denke ich aber auch, dass die Welt nicht nur fordern sollte, sondern dass sie auch was tun sollte. In dem Gespräch, was wir mit Lula geführt haben vor zwei Wochen, hat er zum Beispiel einen Punkt angesprochen, den ich auch sehr wichtig finde. Und das ist das Brechen der Impfpatente. Warum muss es so sein, dass ein halbes Dutzend oder ein Dutzend internationaler Pharmakonzerne auf diesen Patenten sitzt, wenn es diese Patente öffnen könnte, sodass ein Land wie Brasilien, das die Kapazitäten dazu hat, Impfungen selbst produzieren kann? Ich glaube, das wäre im Interesse der Welt, das zu tun.
Ja, Brasilien hat das ja schon mal, gezeigt, nicht? Die Brasilien hat es ja gemacht bei den AIDS-Medikamenten. Da haben die Patente gebrochen. Das war gar nicht mal unter Lula, das war vorher noch unter Cardoso. Und das war sehr erfolgreich. Und damit haben sie es geschafft, die AIDS-Epidemie hier in Brasilien einzudämmen, nicht? Wurde später als Beispiel gefeiert. Also, es wäre gar nicht mal so was Revolutionäres, nicht? Aber unter dem Bolsonaro ist das vermutlich nicht zu machen, also.
Wie groß ist denn der Zeitverlust und kann man den aufholen in Brasilien?
Bolsonaro hat das sträflich vernachlässigt. Wir haben jetzt hier zwei Institute, die beide selbst Impfstoff produzieren werden. Aber bis das soweit ist, dass wirklich die Mehrheit der Bevölkerung durchgeimpft ist. Also vor Ende des Jahres sehe ich das überhaupt nicht, wenn überhaupt.
Und ich kam hier in eine Studie, die gesagt hat, wenn dieses Impftempo so weitergeht, wie es eingeschlagen wurde, dann wird es 2,5 Jahre dauern, bis alle volljährigen Brasilianer eine erste Dosis bekommen haben. Also die müssen tatsächlich anziehen, die Geschwindigkeit.
Und von der Infrastruktur her kann das Land das. Ne? Das hat es früher schon bewiesen. Die haben ja zeitweise 12 Millionen Leute am Tag geimpft gegen, weiß ich, Polio, glaube ich, war das damals, und Röteln und so weiter. Ja, also das ist nicht das Problem. Das Problem ist tatsächlich, dass die Regierung die schnelle Beschaffung von Impfstoffen nicht verpennt, sondern aktiv konterkariert hat. Nicht? Also, dass da nichts passiert ist.
Ja. Bolsonaro hat noch im Dezember gesagt, warum denn die Eile bei der Beschaffung der Impfstoffe?
Nun, in dieser Hinsicht sollte man aus dem deutschen Glashaus heraus besser nicht mit Steinen werfen. Das war 8 Milliarden, der Auslandspodcast des Spiegel. Ich bedanke mich bei meinen Kollegen Jens Glüsing und Marian Blasberg für das Gespräch in dieser Folge und auch dafür, dass sie mich bei der Moderation dieser Folge so unterstützt haben. Herzlich bedanken möchte ich mich auch bei Ihnen, werte Zuhörerinnen und Zuhörer. Philipp Fackler hat mich bei dieser Folge unterstützt. Alle Spiegel-Audioformate hören Sie immer auf spiegel.de, bei Spotify, Apple Podcasts und allen anderen Podcatchern. Und wir hören uns in einer Woche wieder. Bleiben Sie tapfer und gesund. Ich verbleibe bis dahin, Ihr Olaf Häuser.
Hallo, wir möchten Ihnen gerne Spiegel Daily vorstellen. Spiegel Daily ist ein neuer Audible Original Podcast in Kooperation mit dem Spiegel. Jeden Morgen neu, von Montag bis Freitag. In jeder Episode ergründen die Spiegel-Journalisten Juan Moreno und Yasemin Yüksel ein relevantes Thema. Die beiden fragen dort weiter, wo die Schlagzeile aufhört.
Du bist eine künstliche Intelligenz. Könntest du jemanden lieben?
Nein, ich weiß, dass ich nicht an die Liebe glaube.
Herr Lauterbach, bekommen Sie Morddrohungen?
Morddrohungen also sind für mich leider auch keine Seltenheit.
Spiegel Daily finden Sie ab sofort bei Audible.